Tyranny of Dragons enthält zwei Bände. Aufstieg der Drachenkönigin und Hort der Tiamat, die gemeinsam eine Kampagne bilden, die von Kobold Press als zusätzliche Dienstleister ursprünglich als Einsteigermaterial für Dungeons & Dragons in der 5. Edition geschrieben wurden. Dementsprechend lassen sie sich auch Zeit, um Einsteigenden die Hand zu reichen, und es gibt Tipps zum Beispiel für Dramaturgie und ins Spielleiten dieser Kampagne. Der erste Band ist dann auch recht linear. Es geht um das Erstarken eines Drachenkultes und die Umtriebe desselben. Während es linear ist, ist es gleichzeitig aber auch manchmal etwas erzwungen zusammengepuzzelt, was da passiert. Der zweite Band ist dann sehr viel offener, ist sehr viel mehr High Fantasy und auch die Spielleitung muss dann sehr viel mehr tun, um das Ganze am Spieltisch umzusetzen. Insgesamt ist das eine sehr zufriedenstellende Kampagne, bei der man als Spielleitung mitwächst bzw. mitwachsen muss, weil der Anspruch an einen auch deutlich größer wird, um da etwas Spannendes draus zu machen zum Ende hin. Descent into Avernus ist die Begleitkampagne zu Baldur's Gate 3 oder besser dessen Vorgeschichte. Eine Nachbarstadt von Baldur's Gate verschwindet einfach in den Höllen und jetzt steht die Frage im Raum, wird das mit Baldur's Gate auch passieren? Und Moment mal, ist vielleicht einer von den Herzögen von Baldur's Gate gleich mit der Stadt verschwunden? Die SCs müssen also ermitteln, in die oberste Schicht der Hölle, Avernus, hinabsteigen und dafür sorgen, dass den Städten nicht noch Schlimmeres passiert bzw. eine idealerweise wieder nach oben zurückkehren kann. Und außerdem darf man sich mit der Dame auf dem Cover Sariel anlegen. Das klingt jetzt alles sehr finster, stellt sich dann aber im Test eher als eine Mischung aus Mad Max und einer Art Point-and-Click-Adventure heraus, indem man einer ganzen langen Reihe an Quests folgt und für diverse Teufel Kleinigkeiten und größere Dinge erledigen muss. Das hat ein sehr offenes, episches Finale, ein paar Logiklücken, aber eine Menge Stil und mir persönlich gefällt es hervorragend. Storm King's Thunder ist ein ziemlich frühes Dungeons & Dragons 5e-Abenteuer, über das wir noch nicht viel auf diesem Kanal geredet haben. Es ist zugleich auch eine Regionalbeschreibung für den Norden der Schwertküste und dafür werden gleich 60 Seiten aufgewendet. Der Rest ist dann ein Abenteuer, das sich ziemlich modular verzweigt. Es gibt also mehrere Stellen, wo man sich zwischen 2 bis 5 Schauplätzen entscheiden muss und es muss nur einer von diesen gespielt werden. Inhaltlich geht es um eine Intrige unter den Sturmriesen, deren gesamte Sozialordnung umgewürfelt wird, und um Drachen. Da es so offen ist und auch viel Platz für die Regionalbeschreibung verwendet wird, ist das Abenteuer relativ kurz und könnte auch besser ausgearbeitet sein. Aber trotzdem lohnt es sich echt für alle, die auf offene Abenteuer stehen. Princess of the Apocalypse ist eine Neuauflage von Tempel des elementaren Bösen, was ursprünglich ein Greyhawk-Abenteuer war, das hier für die Schwertküste neu verfasst wurde. Es geht um böse Elementarkultisten, die gleich mehrere Tempel im Hinterland übernommen haben, die von einem Dungeon-System mit einem Endboss-Dungeon verbunden sind. Und ja, das ist sehr dungeonlastig und kann vielleicht eintönig werden. Aber man muss nicht alle diese Dungeons spielen und man kann sich auch herauspicken, gegen welchen der bösen Kulte man kämpfen will. Und es gibt einen sehr offenen, sandboxigen Oberlandanteil mit haufenweise Nebenquests und der Teil macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Es ist sehr modular und man wird wahrscheinlich nicht alles von diesem Abenteuer in einem Run sehen, aber so kann man sich auch das rauspicken, was einem gefällt. Out of the Abyss ist ein Kampagnenband für Dungeons & Dragons 5 und gleichzeitig ein Hintergrundband für das Underdark, das Unterreich. Von der Story her fängt man als Gefangener im Unterreich an und muss um sein Leben kämpfen und entkommen und ist dann in einer großen Sandbox, in der man sich im Grunde mit jedem im Unterreich anlegen kann und alles erkunden. Das bringt leider auch mit sich, dass es sehr viele Informationen gibt, die mies verteilt sind. Man muss wirklich sehr viel Arbeit reinstecken, um dieses Buch aufzubereiten, damit man es tatsächlich spielen kann, weil ansonsten wird man die ganze Zeit damit beschäftigt zu sein, zu blättern und zu versuchen, verzweifelt zu finden, wo es jetzt gerade weitergeht. Das gibt in der Mitte dann einen Break, wo man tatsächlich aus dem Unterreich rauskommen kann, dann Rückendeckung bekommt und zurückgeht, deutlich mächtiger als vorher, und den Leuten, die einem vorher das Leben schwer gemacht haben, in den Arsch treten kann, was sehr befriedigend sein kann. Also ein gutes Abenteuer, eine tolle Sandbox, super NSCs, nur sehr viel Arbeit für die Spielleitung. Grabmal der Vernichtung ist eine Kampagne für Dungeons & Dragons 5, die geistiger Nachfolger vom Tomb of Horrors, einem legendären Abenteuer noch von Gary Gygax, ist und auch den gleichen Bösewicht hat. Das Grabmal der Vernichtung schickt uns unter Zeitdruck auf die Halbinsel Chult. Die ist von Dschungel bedeckt und wir müssen mit Hexplore uns da durcharbeiten auf der Suche nach einer verborgenen Stadt, um herauszufinden, warum auf einmal Wiederbeleben in der Welt nicht mehr funktioniert und wie man das möglicherweise ändern kann. Es ist voll von vielen kleinen Schauplätzen, die in diesem Hexplore-Dschungel verborgen sind und die teilweise großartige Ideen für kleine Abenteuer enthalten und hat dann ein unglaublich episches und auch extrem schweres Finale, bei dem man hoffentlich es schafft, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht alle zwingend ins Gras beißen, die jemals wiederbelebt worden sind. Ein wirklich sehr spannendes, humorvolles und auch sehr anspruchsvolles Abenteuer mit einem ungewöhnlichen Setting und als Bonus Dinosauriern. Van Delven Below the Shattered Obelisk ist auf den ersten 70 Seiten ein Abenteuer, das die meisten schon kennen, nämlich die Lost Mines of Van Delver aus der Einsteigerbox, der ursprünglichen. Da geht es darum, dass Goblins Leute entführen. Es ist relativ bodenständig und die meisten Leute haben es zumindest schon mal gespielt. Der Rest des Buches ist offiziell eine Fortsetzung, aber abgesehen davon, dass Leute von Goblins entführt werden und es in Van Dalen, also in der Gegend von Van Delver, spielt, ist da nicht so richtig viel an rotem Faden da. Aber die Goblins entführen diesmal auch Steine bzw. klauen sie Teile des namensgebenden Obelisken. Es gibt dann ein Finale mit ganz viel kosmischem Horror und Tentakeln und Wesenheiten aus den fernen Reichen. Und das ist cool, aber auf dem Weg dahin muss man sich tatsächlich durch eine ganze Menge eher langweilige Dungeons schlagen. Das heißt, trockenes Material und auch Wiederbelebung von etwas, was es schon mal gab, nur um dann am Ende eine furiose Sache umsetzen zu können. Waterdeep Drachenraub ist ein Stadtermittlungsabenteuer bzw. ein Schatzsucheabenteuer und damit mal was anderes. Und gerade deswegen sind viele Leute begeistert davon, wir sind aber gar nicht so angetan. Denn die Lösung für ein Stadtabenteuer ist es hier, die Story in vier parallele, reihenweise ablaufende Stories aufzuteilen und dann muss man sich für eine davon entscheiden. Dann gibt es noch unterschiedliche Machtgruppen und verschiedene Endszenen und das war's dann schon. Aber auch wenn das damit eine Menge aus seinen Schauplätzen rausholt, das Abenteuer, andere Systeme wie das Schwarze Auge oder Warhammer Fantasy Roleplaying schaffen es doch auch, uns Stadtabenteuer zu bieten, in denen wir frei ermitteln können. Schade also. Die zusätzlichen Sachen hier drin, wie die Stadtbeschreibungen, Nebenquests und kleine Szenen, zum Beispiel, dass die SCs ihr eigenes Haus bekommen, um das sie sich kümmern können, die sind allerdings nett. Die Karte wiederum finde ich persönlich eher dekorativ, weil sie mir zu steril und zu eintönig ist, um für die Beschreibung von Verfolgungsjagden oder dergleichen wirklich was beizutragen. Waterdeep, das Verlies des wahnsinnigen Magiers, ist der zweite Tiefwasserband und hat einen ganz eigenen Schwerpunkt. Es geht hier in einen Mega-Dungeon mit 20 Ebenen, von denen eine anders und wirrer und abgefahrener ist als die davor. Das heißt, jeder hat ihr eigenes Thema und ist gänzlich anders ausgearbeitet. Das ist eine Neuauflage des Undermountain-Moduls und man kennt das auch aus dem PC-Spiel Eye of the Beholder. Es ist sehr modular, man hat keinen roten Faden, der einen da durchleitet und man muss auch seine eigene Motivation zum Dungeon-Delving mitbringen, ob das jetzt die Suche nach Ruhm oder nach Schätzen ist. Und man muss auch eine Menge Liebe und Arbeit reinstecken, um das Ganze schön aufzubereiten, aber wenn man das tut, dann hat man hier Material, das auf Jahre hinaus Leute beschäftigen kann. Tales from the Yawning Portal ist ein Anthologieband mit 7 Abenteuern, die relativ wenig mit der namensgebenden Taverne zu tun haben, auch wenn sie eingangs kurz vorgestellt wird. Das sind Reprints von Klassikern aus 50 Jahren Dungeons & Dragons, die meisten davon für Greyhawk geschrieben, eines für Faerun, aber es ist irgendwie auch egal, wo man sie am Ende platziert. Da sind Einstiegsabenteuer für D&D 3 dabei, also auch noch relativ moderne Dinge, aber auch absolute Klassiker vom Anfang des Lebens von Dungeons & Dragons in den 70ern. Und allein für den sehr, sehr tödlichen Tomb of Horrors würde es sich schon lohnen. Ansonsten ist es eine wilde Mischung aus riesig und überschaubar, aus für Einsteiger geeignet und anspruchsvoll. Ghosts of Saltmarsh ist ein etwas kurioser Band für Dungeons & Dragons in der 5. Edition, denn es ist eine Sammlung von älteren Abenteuern. Einige davon drehen sich um den Ort Saltmarsh, der in Greyhawk liegt, der Welt von Gary Gygax selber, aber andere haben mit diesen nur gemeinsam, dass sie irgendwie mit Wasser zu tun haben oder ein maritimes Thema besitzen. Das heißt, es ist alles ein bisschen zusammengeklöppelt und wird dann abgerundet einmal durch eine Beschreibung des Ortes Saltmarsh am Anfang und durch Regeln für Schifffahrt und Schiffskampf am Ende, die aber wie die meisten Regeln für Schiffskampf eher so meh sind. Also nicht unbedingt ein Must-Have, aber wenn ihr unbedingt auf Schiffen unterwegs sein wollt oder mit ein wenig Nostalgie euch Sachen anschauen, die aus früheren Editionen kommen, dann ist das vielleicht was für euch. Journeys Through the Radiant Citadel ist eine Abenteueranthologie mit 13 Abenteuern und einem sie verbindenden Schauplatz. Und die Grundidee dabei ist, dass es alles Abenteuer und Schauplätze sind, die von nicht-europäischen Kulturen geprägt sind. Das heißt, wir haben hier Orte und Stories und Märchen und Kreaturen, die zum Beispiel von indischen Sagen, von koreanischen Geschichten, von meso- und südamerikanischen, südostasiatischen Kulturen beeinflusst sind. Und dafür wurden dann auch AutorInnen aus diesen Kulturkreisen angeheuert. Das heißt aber auch, dass diese Geschichten alle sehr unterschiedlich sind und auch nicht alle davon sich dafür eignen, in eine beliebige andere Kampagne eingestreut zu werden. Dafür gibt es aber die namensgebende Radiant Citadel, eine große schwebende Kristallzitadelle im Nichts, die man als Ausgangspunkt und Auftraggeber nehmen kann. Es ist ein knallbunter, abwechslungsreicher Band mit ein paar guten, ein paar okayen und einem Mäh-Abenteuer. Das ist Keys from the Golden Vault, die neueste Abenteuer-Anthologie für Dungeons & Dragons in der 5. Edition, und das hier ist eine Kurzübersicht darüber. Was ist das? Es ist eine Sammlung von Heist-Abenteuern, also wir versuchen irgendwo einzudringen und heimlich etwas zu machen und dann möglichst wieder rauszukommen, mit unterschiedlichen Anlässen und Umsetzungen für insgesamt Stufe 11 von 1 bis 11 in 13 Abenteuern verteilt. Die haben alle sehr unterschiedliche Themen, das ist alles auch sehr kreativ umgesetzt, und alle davon haben zwei verschiedene Karten des Ortes, um den es geht. Einmal eine, die ihr in-time, also im Spiel bekommt, und eine, wie es denn tatsächlich ist für die Spielleitung. Das ist sehr schön aufgearbeitet. Was ich mir aber mehr gewünscht hätte, wäre mehr Hintergrund zu der Organisation, der Golden Vault, der einen möglicherweise losschicken kann, und vor allen Dingen auch mehr Spielhilfe dazu, wie man Heist tatsächlich umsetzt. Das fehlt mir hier nämlich, denn das ist wirklich keine einfache Gattung an Abenteuern. Und da hätte ich mir sehr viel mehr Handhabe und Hilfe gewünscht, wie zum Beispiel, wie macht man das mit der Vorbereitung, wie sorgt man dafür, dass es dann in der Umsetzung noch spannend ist, und was macht man, wenn das schief geht? In dieser Mini-Rezension geht es um die Wildnis jenseits des Hexenlichts. Das ist ein Abenteuer, das größtenteils im Feywild spielt, also in der Welt der Feen und der Märchen. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen anders als ein Standard-Dungeon-Crawl. Es geht sehr viel um Whimsical-Wesen, um sprechende Frösche und dergleichen. Und im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Kampagnen für Dungeons & Dragons könnt ihr rein theoretisch das gesamte Abenteuer nur durch Rätseln und Reden lösen, und ihr müsst nicht kämpfen, wenn ihr nicht wollt. Das setzt natürlich ein bisschen Kreativität voraus und auch die Bereitschaft, manchmal zurückzustecken, aber ich finde das eine sehr spannende Lösung, und es ist auch eine sehr angenehme Abwechslung zu, sag ich mal, der Standardkost. Und außerdem sprechende kleine Feendrachen, sprechende Blumen. Es ist süß und gleichzeitig gruselig, und das spricht mich zum Beispiel sehr an. Dragonlance Shadow of the Dragon Queen, inzwischen auch auf Deutsch als Schatten der Drachenkönigin erschienen, ist der Band zum Dragonlance-Setting bzw. der Weltgrün für Dungeons & Dragons in der 5. Edition. Das ist aber kein Band, der das Setting beschreibt, sondern eine Kampagne, die darin spielt. Diese ist etwas linearer und eher wie ein mitspielbarer Roman gestaltet als die meisten Abenteuer für Dungeons & Dragons 5e. Das bedeutet auf der einen Seite, dass es teilweise mehr um die, aber gut ausgestalteten NSCs geht, als um die Helden, die man selber spielt, und dass es auch sehr railroadig werden kann. Auf der anderen Seite haben wir aber mehr Twists und auch eine Menge coole Szenen drin, die auch sehr gut strukturiert sind, weswegen sich das Abenteuer auch für Anfängerspielleitungen ziemlich gut eignen dürfte. Die müssen dann aber woanders nach Informationen zu Gründen selber suchen, zum Beispiel bei Büchern aus der 3. Edition, denn hier ist nur sehr wenig drin. Vecna Eve of Ruin ist der neueste Abenteuerband für Dungeons & Dragons in der 5. Edition und widmet sich dem namensgebenden Untoten, der vor allen Dingen durch Stranger Things in der Popkultur bekannter geworden ist, weswegen viele Leute auch glauben, dass dieser Band deswegen zusammengestellt wurde. Dementsprechend ist es auch nicht überraschend, dass die darin enthaltenen 7 Abenteuer nur durch einen sehr dünnen roten Faden verbunden werden, dass man in jedem Abenteuer einen Gegenstand finden muss, den man braucht, um Vecna besiegen zu können. Die einzelnen Abenteuer führen uns dann auf verschiedenste Welten und sind häufig auch ein freundliches Verneigen vor früheren Werken. Es gibt zum Beispiel ein Abenteuer, das ist eine Hommage an den Tomb of Horrors, und eines, das spielt an demselben Ort wie ein Teil von Curse of Strahd. Diese Abenteuer an sich sind auch alle ziemlich gut. Es ist eher der Rahmen, der ein bisschen schwächelt. Der verbindende rote Faden ist plump und konstruiert, und der Abschluss mit Vecna ist enttäuschend. Aber wenn man das Ganze einfach als eine Anthologie betrachtet, kann man mit den einzelnen Abenteuern viel Spaß haben. Curse of Strahd Revamped ist die Neuauflage eines Klassikers, der den Monsterwerten des Vampirs Hintergrund verleihen sollte. Dementsprechend dreht sich ja alles um einen Vampir. Es ist ein Abenteuer, das in einer kleinen, in sich geschlossenen Horrorwelt spielt und ganz, ganz viele Klischees des Vampirs bedient. Es hat auch gewissermaßen einen Wiederspielwert, weil manche Dinge zufallsbedingt verteilt werden, wo Personen oder bestimmte Gegenstände sind. Es fühlt sich sehr klassisch an, es ist eine gewisse Herausforderung auch für die Spielleitung und wenn man nicht auf klassischen Vampirschmalz steht, ist es auch nicht zwingend das Abenteuer für euch. Aber wenn das euer Ding ist, dann ist das ein gutes Setting, um reinzugehen. Es ist auch in der überarbeiteten Version so ein Klassiker, dass es teilweise etwas angestaubt wirkt und am Ende hängt im Grunde alles davon ab, wie gut eure Spielleitung die Horrorstimmung transportieren kann. Das hier ist die Kurzvorstellung von Icewind Dale, Rime of the Frostmaiden, einer meiner Lieblingskampagnen für Dungeons & Dragons 5. Edition, die leider nur auf Englisch erhältlich ist. Das ist der Schönheitsfehler daran. Ansonsten ist sie nämlich super. Man kommt ins Icewind-Tal, wo ewiger Winter herrscht, seitdem vor 2 Jahren eine böse Gottheit sich dort niedergelassen hat, lernt die Leute kennen und vielleicht auch lieben und oder hassen, kriegt möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich ein Haus geschenkt und hat dann einen guten Grund, diese Gegend zu verteidigen, als erst böse Tiefenzwerge sich darüber hermachen und dann die Aufgabe ansteht, den ewigen Winter vielleicht zu vertreiben, indem man uralte Dinge, die tief unter dem Eis verborgen sind, aufarbeiten muss. Es wird zum Ende hin sehr episch, aber es gibt sehr, sehr viele weit gestreute kleine Mini-Abenteuer, die man auch einzeln rausziehen kann, um sie als One-Shots zu spielen, die voll mit liebenswerten NSCs, kuriosen Situationen und tollen kleinen Ideen sind. Absolute Empfehlung für Icewind Dale. Haben wir auch gespielt. Strixhaven, A Curriculum of Chaos ist ein Hintergrund- und Abenteuerband für Dungeons & Dragons 5 und beschreibt eine Magierschule und ein bisschen die Welt, auf der sie liegt, die ursprünglich aus Magic the Gathering stammt, aber auch in das Universum von Dungeons & Dragons eingebettet wurde. Es ist eine Magierschule mit 5 verschiedenen Abteilungen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, die ziemlich archetypisch sind. Und man kann dann auch einmal einen Studiengang an dieser Schule spielen über mehrere Jahre hinweg, wobei man natürlich erstens Dinge lernt, zweitens mächtiger wird und am Ende verhindern muss, dass ein wütender ehemaliger Student die Schule vernichtet oder zumindest Teile von ihr. Da sind eine Menge sehr süße Ideen drin, die man aber als Spielleitung auch ziemlich stark aufarbeiten muss, weil es darum geht, zum Beispiel den Überblick über eine ganze Schar anderer Figuren an dieser Schule zu behalten und auch zu schauen, wer es überhaupt schafft, seine Prüfungen zu bestehen, denn die sind teilweise fast das Härteste daran. Und es gibt auch sehr viele Wiederholungen. Im Grunde jedes Abenteuer enthält, es gibt ein blödes Spiel unter den Studierenden, dann gibt es irgendetwas, das schief geht und dann muss man was kaputt machen. Da kann man schon was einsparen. Ist aber süß. Candlekeep Mysteries ist eine Abenteueranthologie für Dungeons & Dragons in der 5. Edition mit 17 Abenteuern, die alle ein Buch als Aufhänger haben. Candlekeep ist nämlich eine große magische Bibliothek an der Schwertküste. Die wird auch vorgestellt mit den Leuten, die dort arbeiten und was so als an Kuriositäten gibt. Und danach kann man sich von der ersten Stufe an immer weiter aufsteigend mit verschiedensten Abenteuern beschäftigen, die in einem Buch spielen, sich um ein Buch drehen, die von einem Buch ausgelöst werden oder bei denen man ein Buch sucht. Die sind alle sehr unterschiedlich und die meisten auch nicht besonders lang, aber sie schicken einen über die gesamte Schwertküste und auch in andere Welten hinaus. Wir haben auch schon ein paar daraus gespielt. Die sind größtenteils ziemlich launig und versuchen auch immer ein bisschen was anders zu machen, als man in erster Linie erwarten würde. Turn of Fortune's Wheel ist das Begleitabenteuer für das Planescape-Setting und die physische Variante gibt es auch nur als Teil dieses Schubers. Planescape ist das Setting, das das gesamte Multiversum von Dungeons & Dragons zusammenfasst und alles miteinander vereint, mit Sigil in der Mitte einer großen Stadt und drumherum den Outlands. Und das Abenteuer beginnt direkt mit einer Hommage an das bekannte Spiel Planescape Torment. Die Escis wachen dort, genau wie im Spiel, ohne Erinnerung in einer Leichenhalle in Sigil auf und dann müssen sie herausfinden, warum das so ist. Die Charaktere können auch nicht wirklich sterben, sondern werden durch andere Varianten von ihnen ersetzt. Und die Story dahinter, warum das so ist, ist nicht sehr schlüssig, aber führt einen zu einer netten kleinen Schnitzeljagd durch die Outlands mit vielen kurzen Abenteuern, die unterschiedlich gut sind. Das ist etwas für euch, wenn ihr es abgefahren mögt und weit ab von dem Standard von Dungeons & Dragons. Light of Xerixes ist das Begleitabenteuer für das Spelljammer-Setting und in der physischen Variante auch nur als Teil dieses Schubers zu bekommen. Es orientiert sich an Vorbildern wie Flash Gordon, also alten Fantasy-Science-Fiction-Serials, und dementsprechend spielt es sich auch. Es ist sehr geradlinig, es ist in sehr viele kleine Abschnitte eingeteilt, die jeweils einen Cliffhanger haben, und es ist albern und over the top. Es beginnt direkt damit, dass der eigene Planet von einer Zerstörung betroffen ist, die von sexy Space Aliens ausgelöst wird, und dann muss man zu großen Helden werden, möglicherweise andere Sonnensysteme vernichten und kann sogar mit einer sexy Space Alien Prinzessin anbandeln. Man startet direkt auf Stufe 5, das heißt, hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Es ist etwas dumm, aber unterhaltsam. Quests from the Infinite Staircase ist der letzte Abenteuerband für Dungeons & Dragons in der 5. Edition, bevor die neue heranrollt, und feiert die Anfänge oder besser die frühen 80er Jahre und stellt 6 überarbeitete Klassiker aus dieser Zeit vor. Unter anderem welche von Gary Gygax selber, also einem der Erfinder von Dungeons & Dragons. Die Klammer drumherum mit einem Djinn, der die Questen dafür vergibt, die ist relativ dünn, aber man kann sich auch wirklich einfach auf diese relativ dungeonlastigen Abenteuer an sich konzentrieren und sie überall einsetzen, wo man möchte. Es sind aber nicht alle dungeonlastig. Wir würden vor allen Dingen unter anderem When a Star Falls empfehlen von den Leuten aus dem UK, die Abenteuer für Dungeons & Dragons geschrieben haben. Das ist ein Hexplore-Abenteuer und relativ offen. Es gibt auch ein Feenabenteuer, das ohne viel Gewalt auskommt, und mir persönlich hat auch Pharaoh sehr gut gefallen. Das ist ein toller Dungeon mit tollen Ideen drin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Ihr seid wunderbare Leute, vor allen Dingen, wenn ihr zu denen gehört, die uns mit einem Kommentar beglückt haben oder mit einem Like oder die Glocke gedrückt haben oder uns sogar auf Patreon unterstützen. Das sind die allerbesten. Macht's gut und bis dann. Tschüss.